Okay, der mit der Kinder jetzt?
Ja.
Schon rein.
Ja, okay, dann kann ich das sehen.
Hier vorne oder wie?
Nee, warte.
Ah ja, genau. Genau. Also mehr, wenn die Kinder gerade noch segnen in die Kinderstunde. Herr, ich danke dir für die Kinder. Ich danke dir, dass sie dein Wort schon so früh hören können. Und ich bete das wirklich, dass sie zu deiner Anbeter wäre in Wahrheit und Geist. Dass wirklich Aufrichtigkeit in ihre Herzen ist dir gegenüber. Und Herr, wir segnen die Kindermitarbeit mit Freude, mit Liebe zu der Kinder. Und wir beten um offene Herzen, dass dein Wort wirklich reinfällt und dass du das machen kannst, was du willst. Amen. Ja, und das bete ich genauso auch für uns heute, dass das Wort wirklich ins Herz fällt, dass das Wort das bewirkt, dass wir nachher wirklich von ganzem Herzen in diesen Lobpreis reingehen und voller Dank und voller Anbetung sind. Heute geht's weiter in der Predigtreihe über die Stiftshütte. Ich habe sie heute wieder mal da vorne aufgebaut. Es ist der 8. Teil und heute geht's wirklich um das Herzstück. Und zwar um das Allerheiligste. Das Allerheiligste, machst du gerade nochmal eins zurück, bitte? Genau. Das ist ja aufgebaut, man geht rein ins Tor, man kommt in den Vorhof. Wir waren im Heiligtum und heute geht es eben in dieses Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten, das besteht eigentlich schon aus diesem Vorhang. Und dann steht es steht eigentlich nur die Bundeslade drin. Da steht nichts drin. Und jetzt geht's erstmal um den Vorhang. Da lese ich aus 2. Mose 26 ab 31. Da sagt Gott zu Mose, auf dem Berg Sinai hat er ihm ja die ganzen Pläne und das Abbild gezeigt, wie er das bauen soll. Lass einen Vorhang aus gezwirntem Leinen anfertigen, der künstlerisch mit Cherubim aus blauen, roten und karmesinroten Fäden bestickt ist. Den sollst du an 4 Säulen aus Akazienholz hängen, die mit Gold überzogen sind, Haken aus Gold haben und auf silbernen Sockeln stehen. Häng den Vorhang an die Haken. Er soll das Heilige vom Höchstheiligen, also vom Allerheiligsten trennen. Hinter den Vorhang stellst du dann die Bundeslade. Also zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, da waren 4 Säulen mit diesem Vorhang dran. Die nächste Folie ist es. Und die Decke hatte Materialien aus blauem, roten Purpur, Karmesin, weißes Leinen und eben diese Kunstwerkerhandarbeit, wo die Cherubinen draufgestickt sind. Das Höchstheilige und Allerheiligste waren sozusagen abgetrennt. Und das Allerheiligste durfte nicht betreten werden, also nicht von jedem auf jeden Fall. Nächster. Genau. Also der ganz normale Israelit, der durfte durchs Tor. Der kam praktisch bis zu dieser grünen Linie. Im Vorhof durfte er sich praktisch bis zum Brandopferaltar bewegen. Er durfte seine Opfer bringen. Die Priester und die Leviten, die haben gedient im Vorhof am Brandopferaltar. Die haben sich am Waschbecken gereinigt, sind dann ins Heiligtum und haben dort im Heiligtum gedient an der Menora. Die hatten wir ja auch schon hier angeschaut am Schaubrotetisch und dann gab es da noch den Räucheraltar. Aber sie durften nur bis zu diesem Scheidevorhang, weiter nicht. Das war das Höchstheilige. Denn nur der hohe Priester, das war zu der Zeit Aaron, der durfte einmal im Jahr in diesen Raum. Und zwar an einem besonderen Tag. Das war der Versöhnungstag, Yom Kippur. Da ging er rein nach Reinigungsritualen an seinen Körper, neue Kleider angezogen. Da waren Opferungen für sich selber, für das Volk. Und dann ging er mit diesem Blut in dieses Allerheiligste und hat auf diese Bundeslade das Blut gesprengt, vor sich auf den Boden und damit praktisch die Sühnung, die symbolische Sühnung erwirkt für sich und das ganze Volk für ein Jahr. Bis er im nächsten Jahr dann wieder das Ritual vollzogen hat. Das war der Versöhnungstag. Das Allerheiligste, dieser hinterste Raum der Stiftshütte, es war 5 mal 5 mal 5 Meter groß. Also, wie nennt man das? Kubisch? Nee, doch. Kubisch, genau. Es hatte keine Fenster. Eigentlich war es ja, müsste es dunkel gewesen sein. Der Raum davor, dieses Heiligtum, es hatte auch keine Fenster. Aber da stand ja eben diese Menora, die Tag und Nacht hell erleuchtet war. Aber durch diesen Vorhang, da drang keine Helligkeit von der Menora in diesen kleineren Raum. Aber das Allerheiligste war mit Sicherheit nicht dunkel. Denn eins ist sicher, wo Gott ist, da ist Licht. Und das fand ich so spannend, als ich da die Vorbereitung gemacht habe. Eigentlich geht quer durch die ganze Bibel durch, immer da, wo Gott auftaucht, da ist Licht. Da ist so grelles Licht, dass zum Teil die Menschen auf den Boden fallen. Da ist die Schekina, diese Herrlichkeitswolke, diese Feuersäule, die das ganze Volk, man muss sich mal vorstellen, 2 Millionen Menschen hatten Licht. Von dieser Feuersäule, ich meine, boah, ja, weiß nicht, wie viele Lumen das waren, aber hell erleuchtet. Dann, als Mose diese Gesetzestafeln bekam am Berg, er kam runter und er war von der Gegenwart Gottes, sein Gesicht hat geleuchtet, er hat es zuerst gar nicht gemerkt. Ja, aber es war so spannend, ihr müsst es mal selber lesen, das ist so stark. Da steht dann drin, die Menschen sind zurückgewichen, sie haben sich überhaupt nicht getraut, in die Nähe von Mose zu gehen, weil Mose, sein Gesicht war so hell erleuchtet. Ja, da war was Heiliges. Ja, oder die Erscheinung der Engel im Alten oder im Neuen Testament. Immer wenn wir die Erscheinung von Engel haben, da erschrecken die Leute, ja. Da ist Licht. Oder bei der Geburt Jesu, die Engel am Himmel, ja. Ein großer Engelschor, hell erleuchtet. Die Hirten, die halten sich die Hände vors Gesicht. Oder auch seine Jünger auf dem Berg der Verklärung. Jesus erstrahlte in seiner Herrlichkeit, heißt es. Ja, der Petrus sagt dann noch so, oh, lass uns Hütten bauen. Und dann, bis die Stimme Gottes kam, und dann war auch wieder fertig mit ihm und ist runter. Dann die göttlichen Erscheinungen in den Visionen der Propheten, gerade der Hesekiel. Ey, denen blieb die Spucke weg sozusagen. Die beim Daniel heißt, er war wie gelähmt, er war krank dann hinterher. Er konnte nichts mehr machen, weil er diese Erscheinung hatte, dieses Göttliche, diese Berührung mit dem Göttlichen. Da bleibt man nicht der Gleiche, ja? Oder das nimmt man nicht so hin. Und echt mich zuckt's als manchmal zusammen, wenn ich manche reden höre, wenn ich mal in eine Predigt oder so reinhöre, wie manche so salopp umgehen mit dieser Heiligkeit oder mit Engeln. Ah, dann habe ich einen Engel gesehen, der hat dann das und das gesagt. Niemals, das glaube ich nicht. Wieso soll sich das verändert haben? Ich glaube, wenn du eine Begegnung hast mit dem Engel, dann haut's dich hin, dann haut's dich auf den Boden wegen der Berührung mit dieser Heiligkeit. Manchmal frage ich mich, ob das irgendwo verloren gegangen ist in unserer Daddy-Daddy-Welt. Ja, ich will das jetzt nicht klein machen. Gott ist unser Vater und wir dürfen aber Vater sagen. Aber es gibt so, ihr wisst, was ich meine, oder viele. Einfach dieses Saloppe, ja. Keine Ehrfurcht. Eigentlich geht es um die Ehrfurcht, um die Furcht des Herrn. Und die will Gott uns, die möchte Gott, dass das in uns einfach stärker wird. Dass wir zittern eigentlich vor seiner Ehrfurcht, nicht aus Angst, aber vor dem, wie er ist, wie heilig er ist. Und dass wir unseren Stand wieder fest haben vor ihm. Und dann dieser Vaterliebe begegnen. Und das ist was ganz anderes, wieso, ja. Die Menschen sind umgefallen, sie sind auf die Knie gefallen, sie haben ihr Gesicht verborgen. Und in diesem Raum war diese Gegenwart. War diese Herrlichkeit. In Chronik steht Pracht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und nach der Fertigstellung dieser Stiftshütte kam diese Schekina, diese Herrlichkeitswolke in diese Stiftshütte hinein, hat alles erfüllt und da muss so eine Dichte gewesen sein, dass die Priester unfähig waren, diesen Raum zu betreten. So eine Dichte hatte das. Ja, sie konnten nicht reingehen, weil Gott hat alles erfüllt und das Gleiche ist dann bei der Tempeleinweihung bei Salomo wieder geschehen. Das ist so stark. Und in diesem Raum, da stand eben die Bundeslade. Wir lesen in 2. Mose 37 ab 1. Bezalel fertigte die Bundeslade aus Akazienholz an. Sie war 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit, also eine Elle ist ungefähr 50 Zentimeter, und 1,5 Ellen hoch. Innen und außen überzog er sie mit reinem Gold und brachte ringsum eine Zierleiste aus reinem Gold an. Er goss 4 goldene Ringe und befestigte sie an ihren 4 Ecken. Bezalel fertigte Stangen aus Akazienholz an und überzog sie mit Gold. Diese steckte er durch die Ringe auf beiden Seiten der Lade, sodass man die Lade tragen konnte. Danach fertigte er die Deckplatte aus reinem Gold an. Sie war 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit. Bezalel fertigte 2 Cherubim aus getriebenem Gold auf den beiden Enden der Deckplatte an. Den einen Cherub auf der einen Seite und den anderen auf der gegenüberliegenden. Sie wurden mit der Deckplatte zu einem Stück verbunden. Die Gesichter der Cherubim waren einander zugewandt und gleichzeitig auf die Deckplatte gerichtet. Ihre Flügel, die nach oben ausgebreitet waren, schirmten diese Deckplatte ab. Also Gott hat Mose sowieso die ganze Stiftshütte schon gezeigt und er hat ihm auch gezeigt, wie die Bundeslade aussehen soll. Aber er hat Personen dazu bestimmt, diese anzufertigen. Und in der Bibel steht dann so, Mose berief Bezalel und Oholiab und jeden begabten Mann, dem Jahwe Weisheit und Einsicht gegeben hatte und den sein Herz antrieb, sich ans Werk zu machen. Also Gott hat sie berufen und dann stand noch an anderer Stelle drin, der Geist Gottes kam auf Bezalel, Bezalel, und damit war er fähig, diese Pläne zu fertigen von den Gegenständen und danach haben sie dann das angefertigt. Die Bundeslade, sie war zweiteilig aufgebaut, da war eben der Kasten und diese Deckplatte. Der Kasten, da lesen wir in Hebräer 9, Vers 4, also im Mose steht, da haben wir vorher ja das gelesen, legt dann die Gesetzestafeln rein. Aber Hebräer 9, Vers 4 gibt uns Aufschluss noch über andere Dinge, die drin waren. Da steht, zum Allerheiligsten gehörte die ganz mit Gold überzogene Bundeslade, in der sich ursprünglich der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte und die beiden Steintafeln mit dem Grundgesetz des Bundes befanden. Wenn man weiterliest in 1. Könige bei der Erbauung vom Tempel, da waren dann nur noch diese Gesetzestafeln übrig, da standen nur noch von denen praktisch drin. Der goldene Krug mit dem Manna, ja, das Manna. Eigentlich, das ist ja schon ein Wunder für sich überhaupt, dass Gott sie versorgt hat durch die Wüste und da sehen wir einfach ganz klar, er ist dieser Yahweh Jireh, dieser Gott, der versorgt, egal um was es sich dreht und auch wenn es um ganz normale Dinge wie Essen und Trinken geht. Und nochmal ein Wunder an sich fand ich, dieser Krug mit Manna. Ich meine, wir wissen, die haben jeden Tag das Manna gesammelt und wenn sie es für 2 Tage gesammelt haben, dann ist es vergammelt, außer am Tag vor Sabbat, da mussten sie für beide Tage und dann ist es nicht vergammelt. Und dieses Manna in dem Krug, es ist einfach nicht vergammelt. Ich finde es nochmal so ein Extrawunder, so am Rand und oh, das begeistert mich. Das nächste ist der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte. Da muss man, finde ich, ein bisschen ausholen. Hä, wie der Stab Aarons, der hat Blüten getrieben, wie geht denn sowas und was steht eigentlich dahinter? Also wir befinden uns in der Zeit, wo Mose im Auftrag Gottes diese 12 Kundschafter ausgesendet haben. Sie kamen zurück von Kanaan, super Land, aber sie haben es dann dem Volk total madig gemacht. Das sind Riesen und die halten uns für Heuschrecken und da. Nur der Kaleb und Josua, die wussten, hey, wenn Gott sagt, wir kommen in das Land, dann kommen wir da rein, egal wie groß sie sind. Auf jeden Fall, sie haben das madig gemacht. Die 10 Kundschafter sind gestorben. Gott hat ausgesprochen, okay, für diese 40 Tage, wo ihr in Kanaan waren, 40 Jahre Wüste. Alle Männer über 20, sie werden dieses Land nicht sehen. Und damit hat die Wüstenwanderung angefangen. Die Menschen waren traurig, manche waren traurig, viele waren traurig. Andere haben sich dann wieder wieder erhoben, unter anderem Korach, der Levit, und zwei Männer aus dem Stamm Ruben. Sie hatten 250 führende Israeliten hinter sich gebracht auf ihre Seite und sie haben Aufstand gemacht. Sie sind zu Mose und Aaron, haben gesagt, wie, ihr macht ja so, wie wenn ihr nur heilig wärt, wir sind auch heilig, das ganze Volk ist heilig und wir dürfen da auch rein. Und da ging es drum, sie wollten sich da was nehmen, was aber Gott ihnen nicht gegeben hat. Mose steht drin, Mose hat sie erstmal auf das Gesicht geworfen, weil er kannte ja seinen Gott. Er wusste, die haben keine Ehrfurcht. Die wissen gar nicht, was sie tun, Herr, sie wissen nicht, was sie tun, ja. Und dann kam dieser Befehl sozusagen, sie sollen Räucherpfannen mit Weihrauch nehmen, diese 250, und vor Gott kommen, zu diesem Heiligtum. Und was passierte? Da kam Feuer, das Feuer Gottes hat diese 250 verbrannt, ja. Das Feuer Gottes kam, irgendwie brutal. Zu Mose hat Gott dann gesagt, die Pfannen sind jetzt einfach geheiligt, weil die sind mit dem Heiligtum in Verbindung gekommen. Schmelzt die, macht Blech drum, macht die um den Opferaltar, einfach zum Zeichen, hey, es sind heilige Dinge, spielt nicht damit, nehmt euch nicht selber was raus, ich bin doch Gott. Ich bin euer Gott. Und dem nicht genug, Korach und die beiden Männer wurden wirklich vom Boden verschluckt. Mose hat gesagt, alle entfernt euch bitte vom Zelt von den drei. Und dann haben alle zugeschaut, wie sich die Erde aufgeht und alle sind runter. Die Erde hat sich wieder geschlossen, heißt dann so. Ah ja, krass. Das war die Heiligkeit. Alle einfach weg. Und danach kam der Vorwurf, wenn das nicht schon genug gewesen wäre, dass das Volk dann gesagt hat, wow, aber jetzt sind wir aber still. Nein, sie haben gemurrt, sie haben einen Vorwurf gegeben. Boah, Gott ist ja gemein und überhaupt. Und er hat einfach das Volk sterben lassen. Und daraufhin ist die Pest ausgebrochen oder so eine Krankheit und 15.000 Israeliten sind gestorben. Und nur Aaron hat das aufgehalten durch seine Räucherpfanne. Aus Mitleid, ja. Und danach kommt dieser Stab. So, ich finde es gut, wenn man weiß, was vorher war. Dann hat Gott diese Bestätigung gegeben. Er hat gesagt, hey, wenn ihr eine Bestätigung braucht, bringt 12 Stäbe aus jedem Stamm, ein so toter Stab, einfach ein Stab, ja, ein Holzstab. Ihr bringt das vor die Bundeslade und am nächsten Morgen der Stab, der getrieben hat, der Wurzeln, der Blüten getrieben hat, den bestätige ich im Priesteramt. Und genau so war's. Als Mose am nächsten Tag das Zelt Gottes betrat, da grünte der Stab Aarons vom Stamm Levi. Er hatte Blätter und Blüten getrieben und trug Mandeln. Krass, oder? Über Nacht. Was für eine Bestätigung für Aaron und sein Haus. Ich möchte dich als Hohenpriester, deine Kinder als Priester, ich bestätige dich hiermit. Ihr seid meine Diener und nur der Stamm Levi. Punkt, fertig. Dann das nächste, was in der Bundeslade war, waren die beiden Steintafeln mit dem Grundgesetz des Bundes. Gott selbst schrieb auf diese Steintafeln. Gott selbst hatte sie auf die Tafeln geschrieben, steht in 2. Mose. Und diese Steintafeln, das war ja ein Bündnis, das waren zwei. Ob jetzt da, meistens sieht man ja da 5 Gebote, da 5 Gebote. Es kann aber auch gut sein, auf beiden war gleich. Ja, es heißt vorne und hinten beschrieben, 5 vorne, 5 hinten und auf der nächsten auch, weil es war ein Vertrag, es war ein Bund. Bündnisse finden wir ein paar. Und zwar im Alten Testament eigentlich so, das erste Bündnis war ja mit Noah. Das Bundeszeichen war der Regenbogen. Es war ein einseitiger Bund. Es war ein total gültiger Bund. Bis heute gilt der Bund, was Gott da gegeben hat. Es gilt für alle Menschen ab Noah. Der zweite Bund Gottes in der Bibel ist der mit Abraham. Und da ist das Bundeszeichen die Beschneidung. Und das galt für alle Nachkommen Abrahams, nicht mehr für alle Menschen. Es war auch ein einseitiger Bund. Wenn man da die Geschichte liest, da sieht man, es ist ein einseitiger Bund, weil er hat Abraham in den Schlaf gelegt während des Bundesschlusses. Und dieser dritte Bund, den hat Gott mit dem Volk Israel geschlossen. Und das Bundeszeichen waren eben diese Gesetzestafeln, dieses mosaische Gesetz vom Sinai, den er am Sinai bekommen hat. Und das war nicht mehr ein einseitiger Bund, das war nämlich ein zweiseitiger Bund. Nämlich Gott hat dem Volk vorgelegt, Segen und Fluch dann später, aber er hat ihnen vorgelegt, ich gebe euch diese Gebote, wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich euer Gott bin? Wollt ihr mein Volk sein? Und da lesen wir, im 2. Mose 24, 7, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Unterschrift, wollen wir, ja, ja, ja. Und das gilt für das Volk Israel. Diese Gesetzestafeln gelten für das Volk Israel. Und diese beiden Steintafeln mit diesen 10 Geboten, das war eben das Zeichen dafür, für diesen Bund von Gott mit dem Volk Israel. Mose besprengte das Volk mit dem Blut aus dem Becken und sagte, dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat, indem er euch diese Gesetze gab. Und dann war klar, Gott gibt Gesetze, Volk, wir machen das. Dann kommen wir zum zweiten Teil von der Bundeslade, das ist die Deckplatte, der Sühnedeckel, der Gnadenstuhl. Und ich denke, spätestens hier klingelt es bei vielen, weil sie den Hebräerbrief kennen. Der Sühnedeckel, der heißt in Hebräisch Kaporet, das heißt decken, zudecken, sühnen. Ja? Das heißt, die Sünde, also das gebrochene Gesetz, das wurde bedeckt. Aber nicht der Deckel an sich war das, was die Sünde bedeckt hat, sondern das Blut. Das Blut, das darauf gesprengt worden ist. Im Hebräer lesen wir, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also dieses Blut auf diesem Sühnedeckel hat es bedeckt wieder für ein Jahr von diesem Volk. Auf dem Sühnedeckel, da finden wir, da hat der Bezalel diese beiden Cherubim gegossen. Die Cherubim, diese Engel, die finden wir erwähnt in der Bibel zum ersten Mal im Paradies oder eigentlich als Adam und Eva nicht mehr im Paradies waren, weil die standen mit diesem flammenden Schwert, was hin und her ging, standen die vor dem Eingang des Paradieses. Sie waren sozusagen diese heiligen Wächter und haben den Baum des Lebens bewacht, weil Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von diesem Baum essen, nicht mehr von diesem Baum essen. Und sie berührten ihre Flügel einander und blickten praktisch sozusagen auf den Gnadenstuhl hinunter, auf dieses Blut, was versprengt wurde. Cherubim, das ist der höchste Rang der Engel. Die sind direkt am Thron Gottes. Das lesen wir ja ganz oft. Heute Morgen habe ich auch den Psalm 99 gelesen. Da stand auch, er thront zwischen, über den Cherubim. Ja? Der über den Cherubim thront. Lesen wir. Oder über den Köpfen der Cherubim sah der Hesekiel etwas, das aussah wie ein Thron. Also die sind um den Thron. Und von Satan wissen wir, er war der funkelnde Morgenstern, er ist der gefallene Cherubim. Er war auch so einer, er war hocherhaben. Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, du funkelnder Morgenstern, zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt. Also das waren die höchsten Engel oder sind die höchsten Engel. Und Gott sagt zu Mose, in 2. Mose 25 lesen wir das, dort will ich dir begegnen, aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir alle Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Und wenn wir wissen, dass die Bundeslade ein Abbild ist von dem Eigentlichen, von dem Originalen, von dieser Stiftshütte, von diesem Tempel im Himmel, dann wissen wir, das kann ja gar nicht anders sein als Cherubim, weil der Sühnedeckel, weil das der Thron der Gnade ist, weil das sind Cherubim, wo Gott sich sammelt, das sind die. Und in dem Ganzen, wir haben vorher gehört, der hohe Priester durfte nur einmal da reingehen. Mose hat da eine Sonderstellung eingenommen. Da lesen wir es auch. Da will ich dir meine Anordnungen mitteilen. Der Mose sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Sein Gesicht war erleuchtet, weil er auf dem Berg mit Gott gesprochen hat. Er hatte Zugang und Gott nannte ihn Freund. Was ich auch also sehr imposant fand, die Cherubim im Tempel von Salomo, der hat außer die Bundeslade, da waren ja auch die Cherubim drin, drauf, hat er in dem Raum, wie hoch waren die? Fünf Meter hohe Cherubim, auch aus Gold gegossen, die praktisch, und dann stand in der Mitte die Bundeslade. Also wie gewaltig, wie hoch ist denn dieser First? 3 Meter? Nee, mehr, oder? 6 Meter, also fast so hoch, also schon. Der Balken ist so 2,20. Genau. Genau, also sehr, sehr imposant. So, gehen wir weiter jetzt einfach so zur Bundeslade. Ich finde es ein ganz spannendes Thema, die Bundeslade. Wir finden so viele Geschichten rund um die Bundeslade und es lohnt sich, die zu lesen. Das ist einfach spannend. Wichtig zu wissen, oder ja, die Bundeslade, sie war kein Götzenbild. Eigentlich wäre das doch richtig reingelaufen für die Israeliten, ja, so nach dem goldenen Kalb, das war nicht richtig. Aber hey, das wäre doch so schön gewesen. Gott hätte ihnen diese Bundeslade gegeben, die betet jetzt mal an. Oh, endlich mal was zum Anfassen. Yes, ja. Nee, hat er aber nicht gemacht, nicht die Bundeslade, das war kein Götzenbild. Es war auch kein Maskottchen, wo die irgendwo hin sind und Hauptsache, das ist dabei und dann klappt alles, ja. Die Bundeslade war der Ort, wo Gott den Menschen begegnet ist. Es war ein Ort. Und da war die Herrlichkeit sichtbar und spürbar. Und beim Transport, das sehen wir hier, die war auch nicht offen. Da musste der hohe Priester erstmal diese Bundeslade verhüllen und die wurde an diesen Tragestangen, die waren dazu da, dass wirklich keiner diese Bundeslade berührt. Das war wichtig. Niemand durfte sie berühren. Und wir lesen in den Geschichten rund um die Bundeslade, zum Beispiel die beiden Priester, die beiden Söhne von Eli, die haben es nicht so ernst genommen mit ihrem Dienst. Die waren, was weiß ich, Namenspriester, könnte man heute so sagen. Die haben es nicht so ernst genommen. Die haben die Bundeslade behandelt wie so ein Maskottchen. Ja? Da waren die Israeliten im Kampf mit den Philistern. Die haben gerufen, oh, wir haben keine Chance. Haben sie die Priester gerufen und Hofni und Pinas, die beiden. Ah ja, wir kommen mit der Bundeslade. Ja? Wahrscheinlich haben sie sich total wichtig gefühlt. Sind dahin, das Volk hat gejubelt. Ja, Sieg unser. Die Philister haben das gehört. Gott hat die Israeliten schon längst in die Hand der Philister gegeben, weil er wusste, das ist ja alles nur religiös. Ja, das kommt doch nicht von Herzen. Gott war nicht dabei. Gott war nicht auf dieser Bundeslade, war nicht mit dabei. Und was war? Sie wurden vertrieben. Viele Israeliten starben in diesem Kampf. Die Bundeslade wurde verschleppt ins Philisterland. Die Philister wiederum stellten die Bundeslade, sie wussten ja, irgendwas Heiliges, das muss man in den Tempel stellen das in den Tempel, da steht der Dagon, diese Götzenfigur, dieser Philister in Ashdod war das. Am nächsten Tag, boom, ja, liegt der Dagon auf dem Boden neben der Bundeslade. Sie, ja, stellen den Dagon wieder auf. Nächster Tag oder irgendwann zerbröckelt, ja, kaputt. Dagon hat sich verbeugt vor dem lebendigen Gott. Warum? Weil Gott dann kam, der war dann da. Der hat gesagt, ich bin Gott, ich bin der heilige Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Er hat sich da gezeigt, also es ist ein Ort, wo Gott kommt. Ich finde es so spannend. Auf jeden Fall haben wir auch noch, dann war die Bundeslade eben im Philisterland, die haben sich überhaupt nicht getraut. Da kam Pest, da kamen Beulen, alles Mögliche. Die haben geschaut, dass sie die Bundeslade so schnell wie möglich loswerden, haben sie ins Land Israel wieder zurückgeschickt. Dann kam die Bundeslade an einen Ort, egal, lest selber, mit so einem Wagen. Dann haben 70 Menschen, waren neugierig, wow, die Bundeslade. Sie ist nicht verhüllt. Unsere Gelegenheit. Schauen wir doch mal rein, was da drin ist. Und diese 70 sind gestorben. David hat das mitbekommen, König David. Wir müssen die Bundeslade jetzt überführen. Managt es. Da war auch ein Priester wohl dabei, der Usa oder ein Levit. Habe ich jetzt gar nicht mehr so nachgelesen. Und dann steht im 2. Samuel 6, doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa, diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll diese Lade jemals zu mir zurückkommen? Also erst war er empört, dann bekam er Angst. Da kam nicht nur Angst, sondern da kam die Furcht des Herrn über ihn. Und dann, was hat er gemacht? Das einzig Richtige, er ist in die Satzungen rein, er hat sich die Tora angeschaut und hat geschaut, ja, wie kriegen wir die Lade weg? Was hat denn Gott eigentlich dazu gesagt? Und dann hat er gefunden, es müssen Priester sein, die die Lade tragen an den Stangen, Und so hat er es dann auch gemacht und hat die Lade praktisch nach Israel, nach Jerusalem zurückgebracht. Ja, die Stiftshütte. Bis zu diesem Punkt sind wir gekommen und wir haben gesehen, Jesus hat sich erfüllt in der Stiftshütte. Und so hat er sich auch im Allerheiligsten erfüllt. In Hebräer 1,3 lesen wir, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Gott finden wir in diesem Allerheiligsten. Jesus erfüllt sich auch im Sühnedeckel. Denn Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und zwar ein für allemal. Und sein Blut reicht aus für dich, für mich, für die ganze Welt, der das annimmt. Das ist die Grundlage vom Glauben. Und wo im Alten Testament nur der hohe Priester in das Allerheiligste durfte und das nur einmal im Jahr, so sieht es im neuen Bund, den Jesus gebracht hat, ganz anders aus. Es sieht auch anders aus, egal wie du dich heute vielleicht fühlst. Egal was war, Gott ist für sein Blut reicht aus. Und die in Christus sind, da gibt es keine Verdammnis mehr. Wenn wir zu Gott kommen und wir bekennen, es gibt keine Verdammnis mehr, das will ich dir heute Morgen zusprechen. Im Hebräerbrief lesen wir die Aufforderung an die Gläubigen. Da wir nun Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten. Ja? Ihr Gläubigen hier, die ihr hier sitzt, lasst uns hinzutreten. Du bist frei zu kommen. Der Eingang ins Heiligtum, er ist offen. Wenn wir die nächste Folie, die Tür, wir gehen durch die Tür, wir nehmen das an, Jesus ist die Tür, haben wir schon gesehen. Die Voraussetzungen sind alle in Jesus erfüllt. Du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt durch das Kreuz. Das war ein einmaliges Opfer, es ist vollbracht. Der Eingang ist offen. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Das ist passiert, als Jesus gestorben ist. Ich weiß nicht, die Priester, die haben ja einen Schock ihres Lebens bekommen. Der Scheidevorhang zerriss und damit war dieser Zugang zum Allerheiligsten frei. Eigentlich müssten sie jetzt sterben, aber sie sind nicht gestorben. Und über die Abmessung dieses Vorhangs, da liest man im Talmud, seine Dicke war eine Handbreite, seine Höhe war 20 Ellen, also 20 Meter, seine Breite 10 Ellen, 10 Meter. Und der ist zerrissen, also das war ganz klar, das war was Übernatürliches, ja. Den konnte keiner einfach so zerreißen. Und was ich auch nochmal spannend fand, als ich so darüber gelesen habe, es gibt einen jüdischen Trauerbrauch, den nennt man Kriya. Der heißt wörtlich zerreißen. Und zwar, wenn ein ganz enger Familienangehöriger stirbt, wie Mutter, Vater oder Kinder, da zerreißen sie ihre Kleidungsstücke von oben nach unten. Da kommt ein Riss und der wird immer größer und sie zerreißen ihre Kleider. Und ich habe so gedacht, war das der Vater? Wo das vielleicht auch drin steckt. Er hat beim Tod seines Sohnes die Kleider zerrissen. Jesus erfüllt sich auch im Vorhang. Das Material des Vorhangs und die vier Säulen, da finden wir wieder diesen Vergleich mit den vier Evangelien. Das habe ich schon im zweiten Teil der Predigtreihe ganz ausführlich haben wir das behandelt. Das lohnt sich da auch nochmal einfach nachzuschauen, dieser Vergleich mit Knecht und König und so weiter. Und wir lesen auch im Hebräer 10, 20, dass Jesus selbst dieser Vorhang ist. Und durch seinen Körper hat er uns sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Also eigentlich ist die Aufforderung, lasst uns hinzutreten durch den Vorhang, lasst uns hinzutreten durch Jesus in die Gegenwart Gottes zum Vater im Himmel, denn er ist unser Ziel. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg zum Vater. Und der Weg für uns Gläubige zum Allerheiligsten heißt eigentlich, der Opferaltar ist unsere Bekehrung. Du bist von Neuem geboren, du hast Buße getan, du hast diese Vergebung für dich in Anspruch genommen. Das Waschbecken heißt, du bist gereinigt und du gibst dein Ja dazu, du bist gewillt und du willst und du machst es auch, du reinigst dich selbst auch. Ja, du gehst in diese Reinigung selber auch rein. Gott hat dich von Grund auf gereinigt und dann heißt, wascht eure Hände, ja, und so weiter. Der Leuchter im Heiligtum, da haben wir Gemeinschaft durch die Fühle des Geistes, das haben wir auch behandelt, diese sieben Geist der Weisheit, der Geist der Erkenntnis und so weiter. Das war in der Predigtreihe über den Leuchter. Im Schaubrotetisch, da haben wir Gemeinschaft durch Gottes Wort. Im Räucheraltar haben wir Gemeinschaft durch Gebet und Anbetung. Und im Allerheiligsten, da haben wir auch Gemeinschaft mit Gott, mit ihm selber. Da schauen wir ihn an, da werden wir gesättigt. Jetzt könnte man sagen, ach so, ja, der Schwerpunkt liegt auf dem, was ich mache. Also ich mache das, ich bekehre mich, ich reinige, ne? Ja, ist es wieder so eine Art Religion? Nein. Geht es darum, was macht dann deine Identität aus? Macht deine Identität was aus, was du getan hast? Wie du dich verhältst? Wie du lebst? Nein, deine Identität bestimmt, was er für dich getan hat. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, das ist deine Identität. Und wie geht das ganz praktisch? Wir sind uns dieser Identität bewusst, das, was wir auch schon jetzt die letzten zwei Jahre so immer wieder durchzieht. Wir wollen wirklich diese Identität schlucken, dass sie sich verstoffwechselt, dass wir das glauben, was da steht in der Bibel über uns. Und Jesus hat es uns vorgemacht, ja? Er hat Hand in Hand mit dem Heiligen Geist hier auf der Erde gelebt. Er hatte starke Verbindung, er hatte ständige Verbindung mit seinem Vater im Himmel. Und der Schreiber im Hebräerbrief, der ruft die Gläubigen auf, hört, glaubt, tretet hinzu, haltet fest, heiligt euch. Das können wir aber nur, wenn wir in dieser Identität kommen. Sonst geht es ja gar nicht. Und einige Briefe im Neuen Testament beginnen oder sie enden mit dem folgenden Satz. Oder der Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das ist unser Lebensstil. Das ist das, was wir tun. Dann bewegen wir uns doch ganz natürlich, dann geht es doch nicht drum. Ah, habe ich mich jetzt schon gereinigt? Was kommt als nächstes? Und so weiter. Wo ist der Weg da ins Allerheiligste? Wenn wir Hand in Hand mit dem Heiligen Geist leben, dann ist doch das, dann erfüllt er uns doch. Dann demütigen wir doch uns immer wieder. Dann ist doch unser Gebet, hier ist mein Herz, mach du mit mir, was du willst. Dann sind wir doch offen und ehrlich vor ihm. Dann darf er doch tun. Und dann erleben wir doch eben diese Gemeinschaft. Und dann gibt's aber auch Zeiten während des Betens oder beim Lobpreis, in denen wir Gottes Gemeinschaft doch ganz besonders spüren, wo so eine Dichte kommt oder ja, wo wir ihn einfach, wo wir berührt werden. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und demütig, lernt von mir. Und eins habe ich erfahren. Das sind die Momente, wenn ich vor Gott gekommen bin oder wenn ich vor Gott komme und sage, und ich demütige mich und ich sage, ich von mir, ich kann nichts tun vor dir, aber du bist alles. Und weiß nicht, dann wird das Wort wahr, den Demütigen schenkt der Gnade. Und dann erlebt man doch dieser Moment der Gemeinschaft, den man nicht missen möchte. Und was passiert in seiner Gegenwart? In seiner Gegenwart werden wir verändert, das sagt uns die Bibel in 2. Korinther 3. Das so, dass wir ihm immer ähnlicher werden, damit wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Warum will er das tun? Er will doch die Menschen um uns herum erreichen. Ja, das ist doch nichts nur für uns. Wir sollen das doch auch widerspiegeln. Aber das geht nur, wenn wir auch kommen. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, so wie Mose, damit unser Gesicht strahlt. Und vielleicht strahlt unser Gesicht nicht wie eine Solarlampe, aber vielleicht merken das die Menschen doch. Und das haben doch schon viele von uns auch erlebt, dass Menschen sagen, da ist doch was, ich spüre das doch, da ist doch was. Ja? Wir verändern uns nicht selber. Hör auf damit. Durch Anstrengung oder Leistung oder fromm sein oder auch so tun, als ob. Hör auf und sei aufrichtig. Oder pilgere nicht von Seminar zu Seminar und denk, da werde ich verändert. Endlich das Seminar noch. Und dann bin ich also so, wie es sein soll. Vergiss es. Das geht nur in seiner Gegenwart. Zu Hause oder vielleicht nicht zu Hause, aber einfach, wenn du Zeit wirklich mit ihm verbringst. Und deswegen ist dieser Ort, wo wir Gott begegnen, auch so umkämpft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist er 100% umkämpft. Ja? Erlebt ihr das auch, dass wenn ihr beten wollt oder Bibel lesen wollt, dann überkommt euch plötzlich eine ungeahnte Müdigkeit. Und irgendwie die Seiten sind so schwer. Oder, oh, bin ich müde, wie oft bin ich schon eingeschlafen? Das gibt's doch nicht. Wenn ich jetzt die Zeitung gelesen hätte, ich bin noch nie an der Zeitung eingeschlafen. Das gibt's doch gar nicht. Oder beim Beten, da kommt plötzlich Lustlosigkeit. Vorher habe ich gedacht, oh, ich freue mich auf die Zeit mit Gott. Und dann sitze ich da und dann fehlen mir die Worte. Und alles ist schwer und dann fange ich an zu beten und dann denke ich, nee, nee. Und dann kommt alles so schwerfällig und dann denke ich, ja, wenn ich jetzt weiter bete, das ist ja nur religiös, dann also Gott weiß ja, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr danach ist. Aber das ist doch genau der Kampf darum. Wann verstehen wir, dass wir Überwinder sind? Dass wir genau diese Punkte überwinden können und wir sind mehr als Überwinder, steht in der Bibel. Mir würde ja schon Überwinder reichen, aber da steht mehr als, also okay, verstanden. Ja. Das ist unser Fleisch, es will nicht, dass wir beten. Und das lesen wir doch auch, da steht's doch im Galater 5, Vers 17. Denn die menschliche Natur, das Fleisch, widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes widerstrebt der menschlichen Natur. Wir wissen doch um diesen Kampf. Also lass uns doch da morgen früh dran denken. Jeder, wenn er da sitzt und denkt, gestern war mir noch alles klar, jetzt will ich aber beten. Und dann, ja, wir kennen das Kleingedruckte. Ja, wir wissen doch, wer dahinter steckt. Wir wissen doch, was da abläuft. Hey, lass uns überwinden. Und in uns Gläubigen lebt der Heilige Geist. Wir sind so dankbar über Pfingsten. Nur durch ihn ist es eben möglich geworden, dass wir das überwinden. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon so oft gegangen ist, wenn ihr das dann überwunden habt, dieses lähmende Gefühl, wenn ihr dann trotzdem angefangen habt und euch der Größe bewusst geworden seid und das einfach ausgesprochen habt, vielleicht alles, was ihr über Gott wisst, erstmal ihm sagen und dann kommt, dann wird's doch ehrlich, das ist doch grundehrlich und dann erleben wir diese Gemeinschaft. Ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn wir sagen, wir sind Überwinder, ich glaube, ich habe mich nicht mehr dran gehalten, an die Reihenfolge. Wenn wir sagen, dass wir sind Überwinder, dann ist es kein positives Denken. Wir stellen uns da auf Gottes Wahrheit. Und was er sagt, das stimmt einfach, schluck's einfach. Es ist so. Ja? Und wenn wir uns nicht danach fühlen, ja, dann fühl dich halt nicht so, aber du bist ein Überwinder. Ich will es lernen, ich will es einüben, ich will, dass es ja, einfach da ist. Und Jesus erfüllt sich auch im Manna im Krug. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Wort Gottes. Sein Wort ist lebendig. Es scheidet das Seelische von dem Geistlichen. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir die Bibel lesen mit dem Gebet. Bibel, lese mich. Überführ mich. Ja. Und Jesus erfüllt sich auch im Stab Aaron. Diese Mandelblüte, die ist die erste Blüte in Israel, die blüht. Und wir sehen in Jesus, er ist der Erste aus den Toten, er ist auferstanden. Er ist die Auferstehung und das Leben. Das Tote wird lebendig. Er hat den Tod überwunden. Und durch das Wunder eben des Stabes wurde Aaron in seiner Priesterschaft bestätigt. Und wir lesen auch über Jesus. Er selbst ist unser Hohepriester. Das ist so, oh, ich bete, dass wir jetzt nochmal die Konzentration bekommen, das wirklich aufzunehmen, weil das ist so gewaltig, was wir da lesen im Hebräerbrief über Jesus als Hohepriester. Er ist der, unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Da habe ich auch in der ersten Predigt dieser Predigtreihe geht's da auch nochmal näher drauf ein. Aber ich möchte nur nochmal das ausführen. Er hat den Dienst im wahren Heiligtum, nämlich im Himmel. Das lesen wir in Hebräer 9. Aber jetzt ist Christus als Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist, und hat das eigentliche Heiligtum ein für alle Mal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Wo bisher nur die Tieropfer ein Jahr abdeckten, kam Jesus als Hohepriester. Er hat diesen Himmel durchschritten als Hohepriester und er kam mit seinem eigenen Blut, das er für jeden von uns vergossen hat. Er kam in das Heiligtum und hat uns für ein für alle Mal hat er da sein Blut gegeben. Und es gilt, wenn diese Botschaft nur ganz, ganz, ganz tief fällt. Jeder Mensch, wenn er geboren wird, steht unter einem Fluch, ob er will oder nicht, ob er das glaubt oder nicht, ob er sich vielleicht, ich bin noch ganz okay, ich habe keine Ahnung, an mir ist nicht so viel Dreck. Er ist unter Fluch. Er muss sich gar nicht anstrengen, um verdammt zu werden. Er ist schon, er steht unter dem Fluch. Aber Jesus hat diesen Fluch gebrochen. Er wurde zum Fluch, damit wir den Segen bekommen. Das ist die Gnade, das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und wir brauchen nicht mehr das Gesetz. Das war für die Israeliten. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Er hat sie erfüllt und dann hat er einen neuen Bund gemacht. Dieser neue Bund, der durch Jeremia, durch Ezekiel auch schon angekündigt wurde, das Gesetz wird in euer Herz geschrieben. Gott will Beziehung mit jedem Menschen. Er will Beziehung mit dir. Gott will Beziehung mit dir. Und das zukünftige Allerheilige, das lesen wir, das neue Jerusalem, es kommt herab. Und da wieder der Vergleich. Wir lesen in Offenbarung, es ist auch ein Quader. Oh, 2000 Kilometer kubisch Gold, das wahre Allerheiligste. Das Original kommt aus dem Himmel und Gottes Herrlichkeit kommt in vollem Umfang herab. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell ist. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt und ihre Leuchte ist das Lamm. Ihre Leuchte ist Jesus, das ewige Licht. Und bis dahin, was machen wir? Wir bleiben dran. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir lassen uns das nicht mehr länger bieten, dass wir uns die Zeit mit Gott rauben lassen. Wir haben eine Hoffnung und Zuversicht. Und einer meiner Lieblingsverse wirklich in der Bibel ist Hebräer 6, 19 bis 20. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Wenn ich mir das vorstelle, ich bin hier auf der Erde, ich bin entwurzelt, ich bin herausgerissen aus dem Reich der Finsternis, das weiß ich alles. Und dann mache ich mir klar, aber ich bin nicht nur hier frei, ich habe aber einen Anker. Da ist dieser Anker, der reicht bis ins Heiligtum, der ist im Allerheiligsten, der ist da fest verankert. Und ich bin verbunden. Also das ist ein Bild, was ich einfach so schön finde. Wir stehen fest, wir lassen uns nicht davon treiben, weil wir diesen Anker haben. Diese Zuversicht, diese Hoffnung, das ist so tröstlich. Und wir wurden eben versiegelt mit diesem Heiligen Geist, das wir heute feiern an Pfingsten. Er ist unsere Garantie für unser Erbe, das lesen wir auch in Epheser 1. Und bis dahin setzen wir doch daran, täglich alles daran, einfach in diese Gemeinschaft zu gehen, diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Das wünsche ich uns und das wünsche ich uns jetzt auch im Lobpreis, dass wir ihm diese Ehre geben, dass ja, dass wir erwarten, wir kommen jetzt vor diesen Thron der Gnade, wir nehmen das an. Ja, und wenn du da noch nicht, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann lass den Augenblick nicht verstreichen. Bekenn, tu Buße. Tu Buße darüber, dass du ihn nicht anerkannt hast als diesen Herrn, als dieser Sohn Gottes. Nimm das Blut in Anspruch. Herr, und ich danke dir für dieses Erlösungswerk und Worte können das ja überhaupt nicht beschreiben. Und so bete ich, dass diese Botschaft sich immer mehr verankert in unserem Herzen, dass wir uns verwurzeln in deinem Wort, dass die Wurzeln tief gehen und wir dich mehr und mehr erkennen. Ich bete, dass diese Furcht, die Furcht des Herrn, die Furcht immer mehr in unserem Leben zunimmt, gepaart mit der Liebe zu dir, Gott. Herr, ich danke dir für alles, was du getan hast und wir können immer wieder nur darum beten auch, dass wir das immer mehr einfach ja, für uns in Anspruch nehmen, aber wir danken dir so sehr, dass das gilt, dass du selber die Wahrheit bist. Dir gehört alle Ehre, dir gehört aller Lobpreis in Ewigkeit. Amen.